Das heutige Vortragsthema ist Sammlung. Oder Konzentration wird es oft auch traditionell genannt. Pali-Begriffe für Sammlung, Geistesruhe, Samadhi oder Samatha. Oft werden die synonym gebraucht und es gibt aber auch Differenzierungen. Aber ich möchte nicht darauf eingehen. Wir brauchen oft den Begriff Sammlung oder Ruhe oder Stille oder ruhevolles Verweilen. Und traditionell wird eben oft auch Konzentration genannt, aber ich werde später ein bisschen darauf eingehen, warum das wir nicht gern den Begriff Konzentration brauchen. In unserem Alltag lassen wir unseren Gedanken meistens relativ freien Lauf, also wenn sie nicht gerade ganz bestimmt für etwas eingesetzt werden, etwas durchzudenken, dann denkt es einfach. Und es denkt das assoziativ, also was immer im Geist auch auftaucht oder was als so äußerer Sinnesreiz wahrgenommen wird, löst irgendwas aus, eine Assoziation. Es werden Erinnerungen, Bilder hervorgeholt und mit dem eben Erfahrenen verknüpft. Und da gibt es Geschichten draus und dann kommen wir von A nach B nach C, bis wir um den ganzen Planeten rum sind und irgendwann wieder hier sind. Also einfach assoziativ wird gedacht. Und dieses Denken läuft meist entlang von Mustern, und zwar von eigenen Mustern, von Konditionierungen, je nachdem, wie wir in den letzten 30, 40, 50, 60, 70 Jahren gedacht haben, in welchen Bahnen, in welchen Färbungen auch, also ärgerliche Gedanken, freudvolle Gedanken, hoffnungsvolle Gedanken, eher depressive, ängstliche Gedanken, diese Muster holt sie immer wieder hervor. Also die gewohnheitsmäßigen Gedanken laufen einfach entlang diesen alten Mustern, meist. Und ein Aspekt davon, das haben wir die letzten zwei Wochen schon oft wiederholt, ist, dass sich dieses Ich oder dieses Selbst mit all diesen repetitiven Gedanken, körperlichen Empfindungen, Emotionen immer wieder selber bestätigt. Ich bin ich, mich gibt's. Und wir suchen eigentlich unser Glück immer irgendwo anders, also es denkt irgendwo hin. Und dort wird dann das Gute sein. Alan Wallace, ein Lehrer in einer tibetischen Tradition, sagt: Ein Geist, der nach anderen Menschen, nach der Umwelt schaut, um das zu kriegen, was ihm selber fehlt, ist ein Geist, der seine eigenen Ressourcen für Friede und Glück ignoriert. Also er sagt deutlich, die Ressourcen für Friede und Glück liegen in uns selber. Also der ungeschulte Geist ist unruhig, springt von Reiz zu Reiz, man verfängt sich in damit zusammenhängenden oder damit davon ausgelösten Emotionen. Das kennen wir alle zur Genüge, vor allem jene, die eine oder zwei Wochen schon hier waren, haben das oft gut beobachten können. Und wenn der Geist zumindest ein gewisses Maß an Ruhe mal erlangt hat oder kultiviert hat, ist er selber in der Lage zu beobachten, was denn da überhaupt vor sich geht, also wie diese Assoziationsketten auch geschehen. Was ist die Ursache für diesen Gedankengang gewesen oder für dieses Verfangensein in der Emotion? Und eben auch selber zu sehen, ob das, was da geschieht, hilfreich ist oder nicht hilfreich ist. Also derselbe Geist, der sich immer wieder verfängt, sieht auch, wie das geschieht. Es ist ja nicht, es ist eben, wie wir immer wieder gesehen haben die letzten Wochen, es ist nicht ich, der das sieht, sondern dieser Geist, in dem das alles geschieht, der sieht das auch, was geschieht, und nimmt selber Einfluss darauf, was dann draus werden soll. Und nochmal Alan Wallace aus einem Buch, das eben zur Sammlung von ihm: Wenn die Sammlungsübung in einen geeigneten Rahmen eingebettet ist, ist es durch etwas so Einfaches wie den Atem möglich zu erkennen, dass unser Geist Zugang hat zu Heiterkeit und Friede. Und von diesem Geistesfriede, diesem Gefühl von Leichtigkeit und Zufriedenheit, einfach präsent zu sein mit etwas eigentlich Uninteressantem wie dem Atem, erscheint Glück und Befriedigung. Und diese Befriedigung kommt von einer sehr simplen Quelle, von einem Geist, der nicht geprügelt ist durch Drangsal, Begierde und Ablehnung. Also einfach der Geist, der zufrieden ist, erfährt Glück. Und üblicherweise geben wir uns diese Pause einfach nicht. Also die Pause zwischen all diesen Aktivitäten. Wir mit relativ hohem Bewusstsein ausgestatteten menschlichen Wesen verhalten uns oft wie jemand, der oder die in einer schäbigen Bretterbude lebend versucht, sich ein gutes Leben zu erkämpfen. Nicht wissend, dass 20 Zentimeter unter dem Erdboden unserer Hütte eine Goldader verläuft. Der Schatz ist schon da. Wir haben keinen Grund, uns bedürftig zu fühlen. Wir haben alle Ressourcen, die wir benötigen, um glücklich zu sein. Erkenne dies. Glaub es nicht einfach, sondern entdecke es durch deine eigene Erfahrung. Ende Zitat. Das ist eigentlich auch das, was Buddha immer wieder gesagt hat. Hört, was ich erfahren habe, hört, was ich zu sagen habe und schaut selber, ob das stimmt für euch. Also wir müssen selber hinschauen und das selber erfahren, dass all das genau jetzt schon in uns ist. Dass es nur darum geht, etwas loszulassen, all das, was da eben immer wieder dazukommt. Und das tönt jetzt natürlich wieder einfach, das ist einfach eine Goldader und wir müssen ein bisschen graben und dann ist die da, dann können wir das Gold hervorholen. Aber die Erde, die ist zum Teil so fest gestampft. Oder wir stampfen sie immer wieder frisch fest, wir graben und dann gehen wir wieder drüber und dann ist sie wieder verdichtet und dann müssen wir wieder frisch graben. Und es ist hilfreich anzuerkennen, dass unser Geist so funktioniert, wie er eben funktioniert, weil er so konditioniert ist, dass wir das nicht einfach graben machen, Gold hervorholen und dann ist das Glück da. Also im Prinzip wäre es so einfach, aber ganz praktisch eben für die meisten nicht. Nochmals, Alan Wallace, der Sinn der Sammlungspraxis ist, den Geist hilfreich, nützlich zu machen. Das heißt, für was auch immer du deinen Geist benutzen möchtest, er ist jetzt fit für diesen Zweck. Ob es zum Lehren ist, zum Meditieren, zum Musikkomponieren, was immer du tun musst, du hast jetzt einen Geist, der wirklich gut funktioniert. Ende Zitat. Also wir schulen den Geist, damit er uns zur Verfügung steht, diejenigen Qualitäten zu kultivieren, die wir kultivieren möchten. Und in dieser Praxis heißt das Weisheit, also die Grundtatsachen des Lebens zu durchschauen, zutiefst zu sehen, die Vergänglichkeit, die Leidhaftigkeit und das Nicht-Selbst oder eben Anatta und Mitgefühl. Also Weisheit und Mitgefühl, diese beiden Aspekte zu kultivieren. Für das brauchen wir einen geschulten Geist, einen Geist, der eben nicht einfach tut, was er gewohnheitsmäßig tut. Und die Kunst der Sammlungspraxis selber, also ganz technisch gesprochen, ist eigentlich auch ganz simpel. Man wählt sich ein Objekt für die Beobachtung und lässt alles weg, was nicht zu diesem Objekt der Beobachtung gehört. Also wenn wir das mit Atemachtsamkeit tun, wir wählen einen Ort, wo wir den Atem, die Erfahrung des Atems beobachten, im Bauchraum oder im Naseneingang, das oft benutzt, je nach Tradition, und halten die Achtsamkeit dort. Wenn was anderes auftaucht, in einem anderen Sinnesfeld, lassen wir das einfach weg. Wir gehen einfach nicht auf das andere ein, sondern bleiben bei diesem eingewählten Objekt. Und das ist die entspanntere Variante, wie wir das anschauen können. Relativ oft wird Sammlung praktiziert und da kommt eben der Begriff Konzentration rein. Ich muss da rein, ich muss da drin bleiben, ich muss das ganz genau sehen. Also man kann das mit viel Anstrengung machen, auf diesem einen Punkt, auf dem Fokus bleiben wollen. Empfindungen im Bauchraum, Empfindungen am Naseneingang oder bei den Metasätzen bleiben. Oder eine entspannte Haltung. Entspannt und offen, den Fokus auf diesem einen Objekt halten, alles andere, was auftaucht, einfach nicht beachten. Und auch das tönt natürlich wieder viel einfacher, als es ist, das wissen wir. Drum sind wir oft so versessen, uns zu verengen auf das eine Objekt, dass ja nichts anderes reinkommen kann. Aber meist führt das einfach zu Verkrampfung und nicht zu Erfolg. Also die hilfreichere, die weitaus entspanntere Methode ist, entspannt sein. Dabei. Samadhi wird mit fest zusammengefügt sein, auch übersetzt. Das heißt, der Geist ist einfach mit diesem gewählten Objekt, ob das die Erfahrung des Atems sind, die Metasätze oder irgendein anderes Beobachtungsobjekt, ist mit diesem Objekt zusammengefügt und lässt es nicht mehr los. Bleibt einfach kontinuierlich dabei. Und in einem Geist, der wirklich zur Ruhe kommt, werden die Hindernisse, Verlangen, Aversion, Dumpfheit, Ruhelosigkeit, Zweifel in den Hintergrund treten. Und wenn der Geist eine gewisse Tiefeansammlung erreicht, sind die fünf Hindernisse ganz abwesend. Und dann ist der Geist einfach fähig, nur einfach da zu sein bei dem Objekt, das er beobachtet. Und die Hindernisse kommen natürlich zurück, sobald die Unruhe wieder zurückkommt. Die sind temporär verdrängt. Und ein konzentrierter oder gesammelter Geist ist klar wie die Luft nach einem reinigenden Regen, wenn der Staub aus der Luft gewaschen wurde. Still, wach, offen, klar. Einfach eine ganz stille, wache Präsenz. Alles wahrnehmend, was da noch an subtileren Bewegungen kommt und geht. Und diese Samadhi oder die Sammlung wird in vielen buddhistischen Lehrreden und in ein paar oder in einigen der wichtigen Modelle, in denen die Praxis dargelegt wird, ist das Teil davon. Zum Beispiel im achtfachen Pfad, das ja eigentlich das Grundmodell ist für unsere Praxis. Der Übungsweg, da ist die Sammlung einer der Teile, der acht Teile, bei den fünf spirituellen Fähigkeiten, bei den sieben Faktoren des Erwachens ist Sammlung ein Teil. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Wie viel Sammlung benötigt wird und wie tief sie entwickelt sein muss, da gibt es verschiedene Ansichten darüber. Also es gibt verschiedene Zugänge oder eben verschiedene Ansichten. Es gibt die Ansicht, dass man zuerst ziemlich tiefe Sammlung, die sogenannten Jhanas oder Versenkungen, erfahren muss, bis überhaupt Vipassana möglich ist. Also die Ansicht, dass der Geist ziemlich tiefe Ruhe und Klarheit erfahren muss, bis Vipassana möglich ist. Und ein viel pragmatischer und praktischer und vor allem für uns zugänglicher oder möglicher Zugang ist eben, dass die Sammlung, die Geistesruhe zusammen mit Vipassana praktiziert wird. So wie wir hier üben, wir üben immer beides. Auch wenn wir die ersten Tage eines solchen Kurses versuchen, den Hauptaspekt eindeutig auf die Sammlung zu legen, also dass wir ein paar Tage lang ganz stur immer wieder auf dieses gewählte Objekt zurückkommen, um den Geist zur Ruhe zu bringen, wechseln wir aber dann nachher doch mehr zur Beobachtung. Also Vipassana heißt ja von Moment zu Moment schauen, was jetzt entsteht und wieder vergeht. Und bei der Sammlung schaut man nicht hin, was passiert, sondern man hält den Geist einfach relativ stur auf dem gewählten Objekt, um den Geist zu stillen, zu beruhigen. Und das ist relevant, dieser Zugang, den wir hier üben, weil für die allermeisten Meditierenden, die allermeisten brauchen ziemlich viel Übung, ziemlich viel Zeit, Wochen bis Monate am Stück intensive Praxis, um tiefere Sammlungszustände zu erfahren. Also bis der Geist dorthin sinkt oder immer wieder ein bisschen loslässt und aufgibt von diesem gröberen Festhalten, vom Sinnesverlangen ganz konkret. Und ich kenne persönlich Menschen, die haben jahrelang wirklich intensiv versucht, Sammlung zu praktizieren, haben das ganze Augenmerk ihrer Praxis auf Sammlung gerichtet und haben sich ein bisschen aufgerieben damit, weil einfach nicht das rauskam, was sie sich erwartet haben. Und es sind relativ wenige, vermute ich, so zu sagen möchte, gesegnet damit, dass sie da einen relativ schnellen Zugang haben zu tieferen Sammlungszuständen. Und darum finde ich persönlich diesen Zugang, den wir hier wählen, einfach hilfreicher für die meisten. Und noch ein wichtiger Punkt, wenn im buddhistischen Kontext von Sammlung oder Konzentration gesprochen wird, ist immer gemeint, heißt immer Samma Samadhi, rechte, hilfreiche, angemessene. Das heißt dem Vermindern von Leid förderliche Sammlung. Also um einen guten Bankeinbruch zu verüben, braucht man auch eine hohe Achtsamkeit, gute Sammlung, dass alles wirklich gut gelingt. Man muss sehr, sehr präzise am Werk sein. Und das ist nicht hilfreiche Sammlung. Also es soll nicht Schaden anrichten, sondern es soll der inneren Freiheit dienen. Die rechte Sammlung. Es werden verschiedene Stufen von Sammlung unterschieden und es ist auch hier wieder wichtig, es gibt da verschiedene Modelle, je nach buddhistischen Traditionen. In unserer Tradition, ich kenne mich nur hier ein bisschen besser aus, werden folgende Stadien beschrieben. Das eine, das erste ist die vorbereitende Sammlung und das ist eigentlich das, was jeder einigermaßen gesunde Menschengeist kann. Sich einfach auf eine Tätigkeit zum Beispiel zu fokussieren. Also, dass wenn ich das Glas ergreifen möchte, weil ich Durst habe, dass ich während des Ausstrecken des Arms immer noch einen Geist darauf habe und der nicht unterdessen schon wieder woanders ist und vergisst das eigentlich, dass es jetzt ums Glas ging. Das zweite ist die angrenzende Sammlung. Und zwar ist sie so genannt angrenzend, weil sie angrenzt an die Vertiefungszustände, an tiefere Sammlungen oder an die Jhanas. Es wird auch Zugangssammlung genannt, eben weil es Zugang bietet. Sowohl zu den Vertiefungen als auch zu klarer Erkenntnis, zum Vipassana. Und diese Form der Sammlung ist sehr gut geeignet für die Erkenntnispraxis, weil sich der Geist nicht mehr leicht ablenken lässt. Also diese angrenzende Sammlung ist schon ein ziemlich stiller Geist, der einfach eine Zeit lang beim Objekt bleibt. Es sind schon noch Bewegungen da, es kommt vielleicht anderes, aber der Geist lässt sich nicht mehr wirklich ablenken. Er hält kontinuierlich den Kontakt mit dem gewählten Objekt. Und ich glaube, es wird auch gesagt, dass diese angrenzende oder Zugangssammlung, die eine sehr große Hilfe ist für Menschen, die heilend arbeiten, also dass das heilende Arbeiten aus dieser Zugangssammlung am besten möglich ist. Weil man ist noch ganz verkörpert, weil bei tieferen Sammlungszuständen löst sich der Geist langsam von der körperlichen Erfahrung. In dieser Zugangssammlung ist man noch ganz verkörpert und der Geist ist so still und fokussiert, dass er eben total präsent ist. Und dann die volle Sammlung, die entspricht der ersten Vertiefung, auch Jhana genannt. Der Geist verschmilzt dann immer mehr bei den tieferen Stadien vollständig mit dem Objekt der Betrachtung, der Beobachtung. Und die fünf Hemmnisse, eben Verlangen, Aversion, Dumpfheit, Mattheit, Ruhelosigkeit, Zweifel, die sind ganz weg. Also sie sind völlig temporär ausgeschaltet. Und von diesen Jhanas werden 8 Stufen beschrieben. Es gibt auch da wieder verschiedene Modelle. Die ersten 4 werden feinkörperliche genannt. Und zwar ist das so, weil eben noch feinkörperlich oder Erfahrung im subtilen Energiekörper noch da ist. Und die nächsten 4 sind unkörperliche Zustände, das heißt, da ist der Geist ganz vom Körper gelöst, ist gar keine Körperwahrnehmung mehr da. Und hilfreich zu wissen auch, dass gerade diese Jhanas, es gibt auch da wieder verschiedene Schulen oder Zugänge, verschiedene Modelle, die ziemlich verschieden sind. Also wenn jemand von Jhanas spricht, müsste man noch wissen, aus welcher Schule die Person kommt. Es sind ziemlich verschiedene Zugänge. Sammlungsobjekte, ich habe schon ein paar erwähnt, also was können wir überhaupt benutzen, um den Geist zu sammeln. Es gibt viele mögliche Objekte, vielleicht zwei Hauptgruppen. Bei den einen geht es um ganz direkte Wahrnehmung, Sehen oder Fühlen beim meisten, also übersehen oder ums Fühlen. Und die zweite Hauptgruppe Reflexionen, also dass man das Denken, Reflektieren einsetzt, um den Geist zu sammeln. Also auch durch Denken kann der Geist in tiefere Ruhezustände kommen. Und bei der Übung mittels Wahrnehmung, das eine oder zwei davon kennen wir unterdessen relativ gut. Man richtet die Aufmerksamkeit ganz auf ein gewähltes Objekt. Die letzten beiden Wochen haben wir die Atmung und die Metta dafür benutzt. Der Geist wird auf die Erfahrung des Atems ausgerichtet, im Bauchraum, am Naseneingang und kommt immer wieder dahin zurück. Oder der Geist wird auf die Metta-Sätze ausgerichtet und wenn ein anderes Objekt auftaucht, kommt er einfach zurück zu den Metta-Sätzen oder zumindest zum Wissen, um was es jetzt geht. Und im Prinzip eignet sich jede Sinneswahrnehmung für diese Übung. Da es aber hilfreich ist, einen relativ konstanten Strom von Wahrnehmung zu haben, also dass das nicht nur ab und zu mal auftaucht, ist zum Beispiel eben die Atmung so geeignet, weil solange wir leben, atmet es ein und aus. Das heißt, die Atemwahrnehmung steht uns immer zur Verfügung. Und darum sind zum Beispiel Geruchs-, Geschmacks- und Geräuschwahrnehmungen nicht hilfreich, weil die kommen und gehen zu fest. Also wenn kein Geräusch mehr da ist, dann habe ich auch kein Sammlungsobjekt mehr, dann muss ich einfach warten, bis wieder eins auftaucht. Ist nicht sehr hilfreich. Dann gibt es einige visuelle Objekte, ganz typisch sind farbige Scheiben, zum Beispiel eine kreisrunde blaue Scheibe und man schaut einfach nur diese Farbscheibe an, bis sich dann im Geist was ergibt. Also der Fokus da ist einfach nur auf dieser Farbscheibe oder auf einer Kerzenflamme. Einfach Ausrichtung auf ein Objekt. Und bei der Übung des Reflektierens, da wird rein geistiges Material genommen, also dass man zum Beispiel über Buddhas Qualitäten reflektiert oder über den Tod reflektiert. Also man gibt sich geistig einem ganz bestimmten Thema hin und richtet den Geist ganz aufs Reflektieren über dieses Thema aus. Also Buddha-Qualitäten, Möglichkeit des Erwachens, tiefe Weisheit, Mitgefühl. Und ein bei uns ziemlich bekannte Darstellung, systematische Darstellung, auch dieser Sammlungspraxis, das ist im Visuddhimagga. Da werden 40 Objekte genannt, also 40 mögliche Sammlungsobjekte. Und Lehrer oder Lehrerinnen, die sehr erfahren sind, die können für einzelne Schülerinnen oder Schüler die geeignetsten dieser Objekte herauskristallisieren. Aber wir hier im Westen, wir brauchen eigentlich am meisten entweder Atem oder die Metta. Also alle vier Brahma-Viharas sind möglich, Metta, Karuna, Mudita und Upekkha, also liebende Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmutspraxis, aber da wird wieder meist die Metta genommen, weil wir meistens Metta üben, wenn wir eine dieser vier üben. Und für Ordinierte wird relativ oft, die nehmen auch noch die Reflexion über 32 Körperteile. Da zerlegt man den Körper in Haupthaar, Körperhaar, Nägel, Sehnen, Knochen, Blut, Schleim, was auch immer. Und da wird einfach der Fokus auf diese Teile ausgerichtet. Und es hat noch einen Aspekt, dass der Ich-Glaube, der Glaube an ein Selbst ein bisschen dekonstruiert wird, indem man einfach sieht, das sind einfach alles nur Teile. Und ein zweiter Aspekt, dass das Verlangen ans Körperliche ein bisschen auch dekonstruiert wird. Also wenn man von außen einen schönen Körper sieht und den dann in Schleim und Blut und Sehnen und Haar zerlegt, dann ist er nicht mehr so attraktiv. Für Ordinierte ist das noch eine hilfreiche Praxis, die zölibatär leben. Also man löst ganz konkret einfach das Verlangen auch auf. Also das ist eine Praxis, die dem Verlangen entgegenwirkt. Eine sehr, sehr wirksame. Es gibt fünf ganz typische Faktoren, die wichtig sind bei der Sammlungspraxis. Versenkungs- oder Jhana-Faktoren werden sie genannt. Ich werde die jetzt ein bisschen erläutern. Das erste ist die angewandte Aufmerksamkeit. Vitakka heißt das in Pali, dass der Geist zum Objekt kommt, der Geist in Kontakt tritt mit dem Objekt. Also wenn wir merken, dass der Geist mit irgendwas beschäftigt war, irgendwo verloren in der Geschichte, dann merken wir das, sind also wieder wach und entschließen uns zurückzukommen zum gewählten Objekt, wieder in Kontakt kommen mit der Erfahrung des Atems oder mit den Metasätzen. Das ist die angewandte Aufmerksamkeit. Typisches Beispiel, das Anschlagen der Glocke. Also wenn der Klöppel in Kontakt kommt mit der Schale. Und das zweite ist dann, zuerst ist eben die angewandte und dann die anhaltende Aufmerksamkeit. Die Achtsamkeit bleibt kontinuierlich beim Objekt, das wahrnehmbar ist. Das Objekt wird sich verändern, der Klang verändert sich, die Empfindungen des Atems verändern sich, die Metasätze verändern sich beim Aussprechen, aber der Geist bleibt einfach bei diesem Strom von möglicher Wahrnehmung. Ist jetzt immer noch da, es wäre jetzt immer noch dabei. Bis die Achtsamkeit wieder abbricht, ein neues Objekt auftaucht, das wäre dann Vipassana, dann beachten wir das. Aber hier, wenn wir merken, dass der Kontakt verloren geht, bringen wir ihn sofort wieder zurück, wieder in Kontakt und wieder dranbleiben. Das dritte, wenn das genug lange geübt wird, also wenn der Geist sich eine Zeit lang wirklich darauf einlässt, in Kontakt zu kommen und dran zu bleiben, dran zu bleiben, dran zu bleiben, dann führt das zum dritten Faktor, und zwar ist das Piti in Pali, Entzücken oder Verzückung. Ist einfach eine Erfahrung, die mit der anhaltenden Achtsamkeit einhergeht. Gehört einfach zusammen. Der Geist, der sich eine Zeit lang auf ein gewähltes Objekt einlässt und nicht mehr grob ablenken lässt, da wird Freude, Entzücken auftauchen. Und das ist eine sehr hilfreiche oder kann eine hilfreiche Qualität sein für die Praxis, weil das sind meist angenehme Erfahrungen, angenehme körperliche Erfahrungen. Und wenn wir etwas üben und immer nur Unangenehmes als Lohn haben, dann hören wir irgendwann auf. Und weil sich so angenehme Erfahrungen zeigen können mit dieser Praxis, das kann dann sehr motivieren, dran zu bleiben, weiterzumachen. Und das zeigt sich ganz verschieden. Das kann subtil sein, das kann sein, dass sich die Haare zu Berge stellen, dass feine Schauer durch den Körper ziehen, prickeln, Wärmeempfindungen sind für viele damit verbunden. Jemand hat das mal beschrieben, als ob ein ganz feines Seidentuch durch den Körper gezogen würde. Also ganz sanfte, angenehme Erfahrungen. Es kann aber auch relativ grob sein. Manchmal zeigt sich das als Zuckungen, dass der Kopf zuckt. Oder ich habe schon gehört, dass Leute geschrien haben bei solchen Erfahrungen. Also einfach ein Schrei, der freigesetzt wird. Aber für die meisten scheinen das ziemlich angenehme Erfahrungen zu sein. Also wenn ich meinen Geist ganz einem gewählten Beobachtungsobjekt hingebe, wird das die Belohnung sein. Das ist Ursache-Wirkungsprinzip. Bei den einen geht das schneller, bei den anderen braucht es vielleicht länger. Bei den einen sind es vielleicht nur subtile Erfahrungen von irgendeinem Hauch, der durch den Oberkörper zieht. Manchmal beginnt es auch im Kopf, wenn Kopfhaut, die ein bisschen zu surren beginnt oder zu vibrieren, und das, dann zieht das runter. Ganz verschieden möglich. Und dieses Piti muss aber nicht unbedingt durch Sammlung entstehen. Das gibt es auch bei anderen Erfahrungen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein Musikstück hört, das euch sehr berührt, dass sich die Haare zu Berge stellen oder dass ein Schauer den Rücken hoch oder runter geht. Das ist genau Piti. Genau so kann sich das zeigen, auch bei der Sammlung. Und vielleicht hat es beim Musikhören auch was damit zu tun, dass man ganz fokussiert ist auf das, was man da hört, dass man sich ganz da reinbegibt, dass der Geist ganz da reinsinkt in die Erfahrung des Hörens. Das nächste, das ist dann eine feinere Form, die vierte Stufe, das ist das Glück. Wenn die Sammlung tiefer wird, das Piti beruhigt sich. Piti kann noch relativ unruhig sein, also auch die körperliche Erfahrung kann ziemlich unruhig sein. Und wenn es tiefer geht, das wird dann Glück genannt und das ist eine weitere, weichere, stillere Erfahrung. Eben mehr Glück. Piti ist noch Aufregung. Und das Glück, das wird Sukha genannt in Pali. Ist einfach ruhiger und sanfter. Und oft wird der Unterschied zwischen diesen beiden Piti und Sukha mit folgendem Bild beschrieben. Eine Person, die durch die Wüste irrt, durstig, sieht eine Oase in der Ferne. Und die Freude, die da entsteht, diese Aufregung, die Vorfreude, das ist das Piti. Ah, endlich Erlösung, endlich Erlösung. Und wenn man dann zur Oase kommt und sich in dieses kühle Wasser reinstellt und vom kühlen Wasser trinkt oder sich badet im kühlen Wasser, das ist die Glückserfahrung, das Sukha. Die ist eine tiefere Befriedigung. Einfach mehr Ruhe. Und oft, gerade in anfänglichen Jhana-Stadien, vor allem im ersten, zweiten, sind diese beiden noch vorhanden und darum wird oft von Piti-Sukha gesprochen, dass die manchmal einfach so wie nahtlos ineinander übergehen. Oder das eine, die Glückserfahrung schon da ist, aber immer noch eine gewisse Unruhe sich zeigt und die Unruhe dann, wenn der Geist weiter sinkt, die Unruhe nachlässt und dann das immer mehr ins Glück reingeht. Und das fünfte ist die Einsgerichtetheit oder Einsspitzigkeit, Ekagata. Der Geist ist ganz absolut unerschütterlich auf das gewählte Meditationsobjekt ausgerichtet. Ich hatte mal ein Bild von, der Geist hat keinen Klebstoff mehr. Also nichts mehr, was auftauchen könnte, klebt irgendwo an. Außer dem einen beobachteten Objekt bleibt einfach nichts haften. Wenn was auftaucht, noch ganz, ganz leise, löst sich das einfach gerade wieder auf in dem Moment. Es hat gar gibt keine Stelle mehr, wo es angreifen könnte. Also angewandte Aufmerksamkeit, das in Kontakt kommen mit dem gewählten Objekt, die anhaltende Aufmerksamkeit, das Dranbleiben, das kann dann zu diesen Piti, zu den Freudeerfahrungen führen und wenn das weitergeht, wird das mehr zu einem stillen Glück und dann die Einspitzigkeit. Ja, vielleicht was noch interessant ist, dass diese Versenkungsfaktoren einen ganz engen Zusammenhang haben, einen ganz deutlichen mit den Hindernissen, mit den Hemmnissen. Als Gegenkräfte. Die angewandte Aufmerksamkeit, also das immer wieder in Kontakt kommen mit dem gewählten Objekt, sobald wir merken, dass der Geist weg ist, immer wieder das Zurückkommen, das wirkt Dumpfheit, Schläfrigkeit, Mattheit entgegen. Das ist ja offensichtlich, weil es ist dann, der Geist ist in dem Moment so wach oder muss so wach sein, zu sehen, dass er mit was anderem beschäftigt ist, dass er immer wieder zurückkommt. Und sobald Schläfrigkeit da wäre, wäre das gar nicht mehr möglich. Und darum ist eine Möglichkeit, wenn Dumpfheit, Schläfrigkeit, wenn der Grund nicht wirklich Müdigkeit ist, dass wir Schlaf brauchen, fehlt manchmal ganz einfach das Interesse. Müssen wir ein bisschen mehr Energie reinbringen, mehr Interesse reinbringen, wirklich zu sehen, was läuft. Und den Willen, die ganz klare Absicht, den Geist immer wieder zum gewählten Objekt zurückzubringen. Also mehr Interesse wirkt der Dumpfheit entgegen. Dann anhaltende Aufmerksamkeit wirkt skeptischem Zweifel entgegen, weil wenn der Geist kontinuierlich beim Objekt ist, dann ist er damit beschäftigt, dann hat er genug Interesse und wenn genug Interesse da ist, dann ist Zweifel einfach gar kein Thema. Zweifel kommt eigentlich immer nur auf, wenn nichts läuft, wenn die Erfahrung aversiv ist, also wenn es nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Solange es Solange der Geist beschäftigt ist, ganz dran ist, ist Zweifel einfach kein Thema. Das Entzücken, offensichtlich, das wirkt Aversion und Hass entgegen. Also Freude ist das Gegenteil von Hass, von Aversion. Wenn dieses Entzücken da ist, ist auch kein Platz für Aversion, für das, sich gegen was zu wehren. Das einzige Verlangen des Geistes kann sein, wenn Entzücken die Freude da ist, weil das immer noch relativ grob ist, weil das Unruhe ist und der Geist hat immer das Bedürfnis nach mehr Ruhe. Also es geht immer weiter Richtung Ruhe. Und das könnte höchstens, ist ein einfach Verlangen drin, noch weiter zu sinken. Weg von der Unruhe. Und Sukha, die tiefe Erfahrung von Glück, von ruhigem Glück, ist eine Gegenkraft zur Ruhelosigkeit. Das ist auch offensichtlich, weil dieses Glück ist einfach eine stille, zufriedene, ruhige Erfahrung. Und Ruhe ist das Gegenteil von Ruhelosigkeit. Und Einsgerichtetheit bekämpft Verlangen. Eben auch da, weil der Geist nur mit dem Objekt beschäftigt ist. Absolut kein Interesse an irgendwas anderes. Einfach völlig aufs Objekt niedergelassen. Ja, ich habe noch zu den Jhanas detaillierter, aber das ist zeitlich, geht das nicht. Einfach nochmal, es wird beschrieben, das sind diese vier feinkörperlichen Bereiche und das sind auch einfach wieder Modelle, die Erfahrungen, die da im Geist möglich sind, die werden mit Bildern erläutert, weil wir irgendein Bild haben müssen, eine Erklärung, wie das aussieht. Und in anderen spirituellen Traditionen, zum Beispiel in der christlichen Mystik, gibt es auch ganz klare Bilder für diese Stadien. Wir haben gerade beim Abendessen, glaube ich, darüber gesprochen, bei Teresa von Avila, die beschreibt Bilder von verschiedenen Räumen, dass man verschiedene Räume betritt. Und das sind ziemlich klar genau diese Jhanas, wo sie einfach mit anderen Bildern beschreibt, was dann, wie sich das anfühlt. Und es wird dann natürlich anders interpretiert, das halt Christus, das sind einfach andere Interpretationen, genau derselben Erfahrungen. Und was einfach bei der Geistesruhe eine sehr inspirierende Erfahrung sein kann, wenn man das erfährt, ob tief oder nicht so tief, dass der Geist, der manchmal so in Aufruhr ist und mit Zweifeln und Verlangen und Aversion beschäftigt, der in Tumult verfangen ist, dass genau derselbe Geist sich in total friedlichen Zuständen aufhalten kann. Es ist einfach alles genau richtig, wie es jetzt ist. Es ist einfach alles perfekt. Keine Frage mehr. Soll irgendwas anders sein? Nein, es ist alles. Nicht mal die Frage, könnte es anders sein. Es ist einfach gut, wie es jetzt ist. Tiefer Frieden. Genau derselbe Geist, der manchmal einfach rumturnt wie ein Wilder. Und wir uns drin verfangen und wir leiden dann drunter, was da alles produziert wird. Aber es sind alles einfach Produktionen, Konstruktionen in diesem Geist, die durch irgendwelche Sinnesreize ausgelöst werden, äußere oder innere Sinnesreize. Und dann macht es Tumult raus. Und wenn dieser Geist geschult wird, und es gibt ganz klare Anweisungen, wie er geschult wird, und das tun wir auch hier, immer wieder auf die gewählten Objekte sich einlassen, Ablenkungen weglassen, das ist das Wichtigste. Alles, was nicht dazugehört, was wir jetzt nicht brauchen, lassen wir einfach weg. Und das führt den Geist zur Stille. Und um das zu tun, gibt es natürlich Bedingungen, die hilfreich sind. Äußere Bedingungen und innere Bedingungen. Das Wichtigste ist Abgeschiedenheit und Ruhe, und zwar äußere Abgeschiedenheit wie innere Abgeschiedenheit. Die äußere Abgeschiedenheit ist zum Beispiel das, wo wir uns hier aufhalten, ein Haus, das speziell für diese Praxis da ist. Dann läuft kein Radio, kein Fernseher, kein Computer, ihr schaltet eure Geräte aus, ihr habt keine Bücher dabei, es liegen keine Tageszeitungen auf, wir reden nicht miteinander. Also ganz, ganz, ganz viel Ablenkung wird einfach ganz bewusst weggelassen. Und nur schon das, dass es einfach weg ist, dass keine Plakate da hängen, die uns was versprechen. Es gibt natürlich immer noch viele Zettel, die man jedes Mal lesen kann, wenn man vorbeigeht. Also diese äußere Abgeschiedenheit ist ein ganz wichtiger Punkt und je abgeschiedener, umso besser, also je ruhiger und abgeschiedener, umso besser. Also Menschen, die das ganz intensiv praktizieren wollen, die ziehen sich dann ganz allein zurück, vielleicht nur noch Kontakt über Essen bringen oder holen. Also möglichst wenig Ablenkung, also nicht mal andere Menschen, die in der Nähe sind. Ab und zu ein Lehrer oder eine Lehrerin, die anleitet, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man die tieferen Sammlungen übt, ist es sehr hilfreich, wenn man eine gute Begleitung hat, weil der Geist kann in Sphären kommen, wo er kennt sich da einfach nicht aus und das kann beängstigend sein. Und man braucht Begleitung, damit die Person, die das hört, was man erzählt, was man erfährt, sagen kann, okay, geh da weiter oder nein, du musst dann leicht einen anderen Weg einschlagen oder was auch immer. Das ist ganz wichtig, wenn man tief gehen will, wirklich tief. Und noch wichtiger natürlich als die äußere Abgeschiedenheit ist die innere Abgeschiedenheit und die konstruieren, oder die müssen wir immer wieder selber bewerkstelligen, dass wir alles, was da an möglichen Reizen kommt, uns entscheiden, dem nicht nachzugehen. Und das ist immer wieder eine frische Entscheidung, also taucht was auf, irgendeine Skitour oder ein warmer Strand oder eine Liebesgeschichte oder ein Schokolade oder was auch immer im Geist auftaucht und mögliche Verlockung bietet oder Aversion, mögliches Aversionsobjekt, das ist ja eigentlich dasselbe, Hauptsache, es geschieht dann was, dass wir uns immer wieder entscheiden, loslassen, loslassen, loslassen. Und das Loslassen ist nicht immer einfach, weil es hat ja alles irgendwo einen Reiz, sonst käme es nicht immer wieder. Und darum die innere Abgeschiedenheit, einfach die ganz klare Ausrichtung, ich möchte den Geist auf dieses Gewählte, ich wähle den Atem oder die Metasätze oder irgendein anderes Sammlungsobjekt und alles, was auftaucht, was nicht dazugehört, loslassen, 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 loslassen. Und um loslassen, also der Geist, der zur Ruhe kommen will, der muss relativ in Frieden sein und darum ist die ganze Thematik von Ethik, von wie ich mein Leben führe, so eine wichtige. Also ich habe das schon immer wieder erzählt. Ich habe mal länger Sammlung praktiziert und da kamen an einem Tag, in einer Sitzung, kamen mir einfach von da weg, wo ich bewusste Erinnerung habe, bis zum heutigen Tag, Situationen in den Sinn mit Schuldgefühlen und Reue. Und das war oft nichts Dramatisches, manchmal waren es nur kleine Dinge aus der Kindheit, aus der Primarschulzeit, wo ich gerne aus heutiger Sicht anders gehandelt hätte. Also kam dann, wenn der Geist wirklich zur Ruhe kam, kam das und das hat totalen Tumult natürlich verursacht. Ich war dann ein paar Tage damit beschäftigt, mit all dem zu sein und damit zu arbeiten, bis der Geist wieder sich beruhigen konnte. Und darum ist die Übung, ein möglichst ethisches, hilfreiches, nicht schädigendes Leben zu führen, so wichtig, weil wir damit den Boden legen für unsere zukünftige Praxis. Also wenn ich dann in 10 Jahren oder morgen Sammlung übe, dass ich jetzt keine neue Ursache für Unruhe, für Reue und Schuldgefühle produziere oder einfach möglichst wenig. Also die Zusammenhänge waren da extrem deutlich. Und vielleicht noch die Anmerkung dazu, all die Situationen, jede einzelne Situation, ich habe das dann genau angeschaut, jede Situation hatte damit zu tun, dass ich mich abgewendet hatte, nicht zugewendet blieb. Es ging immer um Mensch zu Mensch oder Mensch zu Tier Situationen, eigentlich auch mit meinem Hund. Jedes Mal, wenn ich mich abwendete, wenn dieses andere Wesen scheinbar Zuwendung wollte, Das waren die Gefühle von Schuld. Nicht im Kontakt bleiben können. Und offensichtlich war es nicht möglich oft, sonst hätte ich mich nicht abgewandt. Das müssen wir dann auch sehen, oder? Und manchmal müssen wir uns abwenden, weil wir es nicht aushalten, zugewendet zu bleiben, weil es zu schwierig ist, weil wir nicht den Mut haben oder einfach nicht wollen. Aber wenn das halt 30 oder 50 Jahre später kommt, muss ich dann mit dem Schuldgefühl und Vergebenspraxis üben, bis das wieder loslässt. Aber das war interessant, hatte immer mit in Kontakt sein oder Kontakt abbrechen zu tun. Und durch die Metapraxis schulen wir uns, ganz konkret in Kontakt zu sein, immer wieder in Kontakt zu treten mit anderen Wesen. Aya Kema, die 1995, glaube ich, verstorbene deutsche Lehrerin, die war bekannt für eben die Jhana-Praxis. Sie hat empfohlen, immer wieder nach der Sammlung, wenn man wieder rauskommt, also wenn man wieder im normalen Zustand ist, sage ich jetzt mal, kurz zu reflektieren. Die eine Frage, wie bin ich da hingekommen? Also welcher geistige Weg, was habe ich im Geist gemacht, um dahin zu kommen, dass er losließ? Vielleicht waren äußere Bedingungen offensichtlich, vor dem Essen, nach dem Essen, am Morgen früh, am Abend spät, was auch immer. Das kann dann helfen, also wenn ich immer wieder sehe, dass ich am Morgen früh zwischen 4 und 6 eher, dass der Geist eher die loslässt, da reinzukommen, ist es vielleicht hilfreich, um in diesen Tageszeiten das zu üben. Oder wenn ich weiß, dass es gut ist, zuerst eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde wirklich ganz detaillierte, achtsame Gehmeditation zu üben. Und das kann wirklich eine ganz gute Vorbereitung sein für die Sammlungspraxis dann im Sitzen. Dann mache ich vielleicht zuerst Gehmeditation, bevor ich mich hinsetze für die Sammlungspraxis. Wobei auch die Gehmeditation natürlich eine Sammlungspraxis dann ist. Und wichtig, wenn man da rauskommt und wenn es wunderbar war, vielleicht wunderschöne Erfahrungen, man möchte immer da drin bleiben, auch dies ist vergänglich. Sich das immer wieder zu Gemüte führen, auch das sind einfach von Bedingungen abhängige Erfahrungen, die wieder vergehen, wenn die Bedingungen sich ändern. Und die dritte Frage, was lerne ich daraus? Hatte ich irgendwelche Erkenntnisse? Manchmal, wenn der Geist still wird, wird einfach irgendwas Kleines oder was Größeres klar, weil er einfach die Offenheit hat und die Stille klar hinzuschauen. Also was habe ich gelernt? Habe ich was gelernt vielleicht? Sammlung des Geistes allein ist nicht befreiend, weil wenn der Geist wieder mit den Reizen konfrontiert ist, kommt er wieder aus der Sammlung raus und dann sind wir wieder mit demselben beschäftigt. Aber Sammlung, Stillung des Geistes ist eine sehr, sehr große Hilfe, weil der Geist dann eben klarer sehen kann, weil er nicht mehr so schnell abgelenkt ist. Und es geht ums klare Sehen in unserer Praxis. Erkennen der Vergänglichkeit, Erkennen dessen, dass das Leben nicht dauerhaft zufriedenstellend ist und eben letztlich das Anatta, das Nicht-Selbst oder die Substanzlosigkeit, dass da keine dauerhafte Entität in irgendwas ist, was existiert.